Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Seit mittlerweile etwas über eineinhalb Jahren bin ich jetzt im Ordnerdienst tätig, der letztes Jahr eingeführt worden ist. Und denke mal, deswegen hat der Philipp mir auch den Text für heute gegeben. Denn es geht heute um die Ordnung in der Gemeinde. Aber Paulus hat uns nicht das Hygienekonzept der Korinther aufgeschrieben. Er hat uns was Wichtigeres aufgeschrieben als Abstand halten, Maske tragen und zu lüften. Letzte Woche hatte Philipp über den ersten Teil von Kapitel 14 gepredigt mit Schwerpunkt der Sprachenrede. Hat da schon gesagt, dass es um ein heißes Eisen geht. Und bei den heißen Eisen machen wir heute weiter. Vielleicht wird es sogar noch ein bisschen heißer. Wir lesen also erstmal den gesamten Predigttext für heute. In unserer Predigtreihe geht es, wie gesagt, weiter in 1. Korinther 14. Die Verse 26 bis 40. Da schreibt Paulus: Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Soweit unser Text für heute. In dem Text hier geht es um den Gottesdienst der Korinther. In Korinth herrschte Chaos. Es wurde viel gemacht, viel geredet. Der Gottesdienst war vielleicht ziemlich lang, vielleicht mit viel Inhalt und trotzdem inhaltslos. Der Gottesdienst hatte so kaum für jemanden einen Nutzen. Deswegen gibt Paulus jetzt einige Anweisungen, wie der Gottesdienst ablaufen soll. Als erstes ist es sehr wichtig zu klären, an wen diese Worte jetzt gerichtet sind. Paulus schreibt zu Beginn in Vers 26, wie ist es nun, ihr Brüder? Das verwendete Wort für Brüder im Griechischen, Adelphos, kann ganz verschiedene Bedeutungen haben. Es kann bedeuten der leibliche Bruder oder Halbbruder. Es kann aber auch alle Angehörigen einer Nation bedeuten oder alle Männer, die an Christus glauben. Kann aber auch Brüdern und Schwestern im Herrn bedeuten, denn im Griechischen gibt es das Wort für Geschwister nicht. Wörter können ganz verschiedene Bedeutungen haben, der Kontext muss immer betrachtet werden, denn aus dem Zusammenhang wird grundsätzlich die Bedeutung definiert. Das kennen wir aus dem Deutschen, gibt es das Wort umfahren und umfahren und hat genau die gegensätzliche Bedeutung. Oder auch das Wort Schwein. Es kann ein Tier sein, es kann ein Schimpfwort sein oder auch ich habe Schwein gehabt, bedeutet also Glück. Und genauso gibt es das natürlich auch im Griechischen. Für uns ist also der biblische Zusammenhang entscheidend für die Bedeutung. Wir haben hier also die Anrede, ihr Brüder. Dann kommen einige Anweisungen für den Gottesdienst, bis Paulus dann in Vers 34 schreibt, eure Frauen sollen, aber darauf kommen wir dann noch später. Also erst werden die Brüder angesprochen und dann kommt ein Part extra nur für die Frauen. Daraus ergibt sich, dass wirklich nur die Männer angesprochen sind. Wenn Paulus aber Geschwister meinen würde, dann würde er zu den Schwestern sagen, eure Frauen sollen aber schweigen. Sehen, das passt nicht ganz. Deswegen sind hier wirklich mit Brüdern die Männer angesprochen, und zwar die, die an Christus glauben. Wenn ich also heute über Brüder rede, dann meine ich immer die Männer. Der Rahmen dafür ist der Gottesdienst in der Gemeinde. Darum geht es schon das ganze Kapitel 14. In Kapitel 14 wird 7-mal erwähnt, dass es um die Gemeinde geht oder über die Versammlung. Das ist also unser sonntäglicher Gottesdienst. Hier sollte es ordentlich und anständig zugehen. Zunächst mal hält Paulus den Ist-Zustand der Gemeinde in Korinth fest. Er sagt, wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Er sagt, wie ist es denn bei euch? Er sagt also, bei euch ist es ja so, dass in euren Versammlungen jeder etwas zum Gottesdienst beiträgt. So ist es. Mit jeder ist wieder jeder der Brüder gemeint. Denn die Brüder sind ja angesprochen. Entweder mit einer Lehre, einer Sprachenrede, Offenbarung oder einer Auslegung. Jeder trägt zum Gottesdienst bei. Paulus sagt aber nicht, ein jeder habe, sondern jeder hat. Das ist der Ist-Zustand im Gottesdienst der Korinther. Es ist keine Aufforderung, dass jeder etwas vorzubereiten hat. Es ist aber auch keine Kritik, dass nicht jeder vorbereitet kommen soll oder darf oder sich nicht mehrere am Gottesdienst beteiligen dürfen. Aber jetzt kommt praktisch die übergeordnete Regel für Gottesdienst: Alles lasst zur Erbauung geschehen. In Korinth haben sich viele am Gottesdienst beteiligt, viele waren aktiv. Jetzt musste es auch noch so praktiziert werden, dass es nützlich ist, dass es der Gemeinde zur Erbauung dient. Und dann gibt Paulus einige detaillierte Ordnungspunkte, wie der Gottesdienst gestaltet werden kann oder auf was zu achten ist, damit der Gottesdienst eben nützlich ist, damit alles zur Erbauung geschieht. Er gibt dabei keinen festen Gottesdienstablauf vor, wie er abgehalten werden muss. Aber der Gottesdienst in Korinth war dermaßen chaotisch, dass Paulus hier jetzt durchaus konkret wird. Wir haben im Gottesdienst Freiheiten, was wir in den Gottesdienst packen und in welcher Reihenfolge. Aber in dem, was im Gottesdienst stattfindet, in den Programmpunkten, gibt Paulus dann eben konkrete Regeln. Vers 27, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Hier geht es um das Phänomen der Sprachenrede, über das der Philipp letzte Woche gepredigt hat, bei dem der Sprecher ohne vorherigen Lernprozess eine unbekannte Fremdsprache plötzlich reden kann. Die erste Regel dafür, die Paulus nennt, wenn jemand will, es war also keine Pflicht, in einem Gottesdienst in Sprachen zu reden, keiner musste. Aber wenn das der Fall ist, dann gelten weitere Regeln. Zum einen höchstens 2 oder 3, dann der Reihe nach und nur mit Auslegung, ansonsten soll er schweigen. Diese Regeln sind eigentlich relativ logisch. Wir gehen die Argumente mal von hinten nach vorne durch. Vielleicht kennt ihr das aus pfingstlerischen Gemeinden, wo die Gebetsgemeinschaft gleichzeitig abgehalten wird. Ich habe das in Tansania mal recht heftig mitbekommen. Da war es auch eine Gebetsgemeinschaft. Ich nehme das Beispiel aber jetzt mal für die Sprachenrede, weil das Ganze das ganz gut verdeutlicht. Dort hatten wir hinter unserem Gelände, nur etwa 200 Meter, stand die Pfingstgemeinde, ohne dass noch etwas dazwischen war, keine Bäume, keine Gebäude. Man konnte sie direkt sehen. Und die hatten dort Gottesdienst, 40, 50 Leute. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, als ich das erste Mal gehört habe, war ich erst ganz kurz dort, konnte also noch kaum ein Wort Suaheli, geschweige denn die Stammessprache Kimasai, in der auch gebetet wurde. Es waren also beides absolute Fremdsprachen für mich. In beiden Sprachen wurde also gleichzeitig gebetet. Und ihr kennt das, wenn jetzt die Umgebung immer lauter wird, dann redet man auch selber lauter, weil sonst hört man sich ja selber nicht mehr. Also war das Ganze ganz schön laut. Und ich habe das gehört, ich war aber gar nicht in dem Gebäude dabei, ich war nur auf unserem Gelände. Und habe mir dann gedacht, wow, was ist denn da jetzt los? Ist da ein Aufstand, eine Demo oder streiten die jetzt? Was geht denn da eigentlich ab? Bis ich dann erfahren habe, das ist eine Gebetsgemeinschaft von den Pfingstlern. Das war ein solches Durcheinander. Man hat gar nicht mehr einzelne Wörter rausfiltern können. Das war jetzt an sich kein Sprachenreden, wie gesagt, aber genauso kommt es rüber, wenn Sprachenrede keine Ordnung hatte. Ich denke, selbst in der eigenen Sprache ist es bei sowas schwierig, etwas Nützliches dabei rauszufiltern, aber in der fremden Sprache hat es gleich überhaupt keinen Nutzen. Paulus sagt aber, alles soll zur Erbauung geschehen. Ja, wie soll ich denn bei so einem Durcheinander erbaut werden, wenn ich kein einziges Wort verstehe? Darum sagt Paulus, eine solche Sprachenrede muss ausgelegt werden. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er. Wenn keiner zum Auslegen da ist, dann soll er schweigen oder für sich selbst, also im Stillen reden bzw. beten, weil ohne Auslegung keine Erbauung stattfindet. Also nur, wenn ein Ausleger anwesend war, sollte in Sprachen geredet werden. Ich weiß nicht genau, wie das dann geklärt wurde. Vielleicht musste dann der, der in Sprachen reden wollte, erstmal die Gemeinde fragen, ob jemand übersetzen kann. Er ist dann aufgestanden, liebe Gemeinde, mir wurde gerade gegeben, in dieser Sprache zu reden. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sprache ist. Ist es vielleicht Polnisch, Russisch, könnte auch Ukrainisch sein, keine Ahnung. Ist irgendwer da, der diese Sprache versteht? Und wenn keiner gesagt hat, ja, ich verstehe das, dann sollte er sich wieder hinsetzen und schweigen. Ansonsten konnte er reden. Vielleicht ist das so in der Art abgelaufen, zumindest wollte Paulus uns sagen, dass es so ablaufen, in etwa ablaufen sollte. Außerdem beschränkt Paulus dann die Anzahl der Leute, die in Sprachen reden, auf höchstens 3. Auch das ist gut nachvollziehbar, denn wer in Sprachen redet, darauf folgt die Übersetzung, also Sprachenrede plus Übersetzung und das Ganze 3-mal. Das ist doppelter Zeitbedarf und das ist so praktisch das zeitliche Fassungsvermögen für den Gottesdienst, das Paulus damit weitergeben will, damit der zeitliche Rahmen auch nicht gesprengt wird. Es war ja nicht, der Gottesdienst bestand ja nicht nur aus Sprachenrede. Und drittens, der Reihe nach, wieso? Auch das leuchtet ein. Wie ist das, wenn ihr während einem Gespräch mit jemandem noch bei einem zweiten Gespräch zuhören wollt? Wie viel versteht ihr dabei? Multitasker können das vielleicht teilweise noch, aber wie wäre es, wenn wir in der Schule die 6 Unterrichtsstunden nicht nacheinander, sondern alle gleichzeitig hätten? Wäre doch ganz praktisch, es spart ja enorm viel Zeit. Aber verstehen werden wir wahrscheinlich nicht so viel. Weiter geht's in Vers 29. Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Paulus nimmt danach Bezug auf einen weiteren möglichen Programmpunkt im Gottesdienst, nämlich das Weissagen bzw. das prophetische Reden. Damit ist das Gleiche gemeint. Was ist Weissagen oder prophetisches Reden? Damit ist gemeint, Offenbarungen Gottes weiterzugeben. Offenbarungen Gottes, die direkt von Gott den Menschen eingegeben wurden. Es waren keine eigenen Gedanken, sondern es war das Wort Gottes. Wer so eine Offenbarung hatte, der konnte aufstehen und sagen, so spricht der Herr. Und deswegen fordert Paulus dazu auf, das Gesagte genau zu prüfen, zu beurteilen. Prinzipiell sollte die Gemeinde oder die Zuhörer immer gut zuhören und prüfen, ob das, was vorne gesagt wird, wirklich der Wahrheit entspricht. Ob es mit Gottes Wort übereinstimmt, egal um welchen Programmpunkt es gerade geht. Aber es geht hier nicht ums Beurteilen des Predigers in dem Sinne, ob mir das gefallen hat, was er gesagt hat, oder ob er das lebendig und anschaulich rübergebracht hat, sondern ob der Inhalt mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Darum geht es bei dieser Beurteilung. Aber unser Urteil heute ist ein anderes als damals. Warum? Eine Predigt wie heute wird damals ganz anders beurteilt als eine Weissagung, weil wir bereits das ganze Wort Gottes haben in seiner Vollständigkeit. In meiner Predigt ist der Bibeltext außer Frage, dass er Gottes Wort ist. Das müssen wir nicht erst prüfen, sondern wir glauben alle, dass jedes einzelne Wort der Bibel Gottes Wort ist. Paulus schreibt das auch in 2. Timotheus 2, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist Gottes Wort und es bleibt in Ewigkeit, ist der Petrus 1, 25. Beurteilt wird also nur meine Auslegung. Denn ich stehe jetzt nicht hier vorne und sage, so spricht der Herr, du sollst, du musst, tu dies und tu das, sondern ich sage, hier ist der Text von heute, das ist Gottes Wort und ich sehe diese Verse so und denke, dass sie so zu verstehen sind. Und ihr seht, das ist ein ganz großer Unterschied. Aber die Propheten im Neuen Testament sind aufgestanden und gesagt, hört mir zu, was ich zu sagen habe, ich habe jetzt eine Offenbarung Gottes, das ist Gottes Wort, so spricht der Herr. Und jetzt musste intensiv geprüft und geforscht werden, ist es wirklich Gottes Wort? Wie passt das denn mit den Schriften, die wir bereits haben, überein? Kann diese Offenbarung die Schriften bestätigen? Oder steht hier gerade ein falscher Prophet auf, der uns eine Irrlehre als Gottes Wort verkaufen will? Deswegen war dieses Urteilen von so großer Bedeutung. Denn anhand von diesen Beurteilungen wurde die Lehre in der Gemeinde festgesetzt und bestimmt. Paulus gibt zum Weissagen einige Regeln. Zum einen die Beurteilung, die wir uns gerade angeschaut haben. Dann sagt er nur zwei oder drei, wieder die zeitliche Begrenzung, wobei er diesmal nicht höchstens sagt. Ich denke, es war dann eher eine Empfehlung. Dann drittens, wenn Gott einem anderen eine Offenbarung gibt, soll der Erste schweigen. Ich denke, wenn jemand länger geredet hat, war er vielleicht mit der Zeit dazu geneigt, mehr die eigenen Gedanken weiterzugeben und nicht mehr die Offenbarung Gottes. Darum sollte der Erste, der weissagt, seine Weissagung beenden, wenn er merkt, dass nach ihm noch ein anderer eine Offenbarung hat. Der hatte dann nämlich wieder eine ganz aktuelle Offenbarung von Gott. Und viertens, der Reihe nach reden, das haben wir aber auch vorhin beim Sprachenreden schon geklärt. Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Damit will Paulus sagen, wer etwas sagen will oder etwas zu sagen hat, der hat immer noch die Kontrolle über seinen Geist, über sich selbst. Der Geist kann mich zwar drängen, etwas zu sagen, aber er kann mich nicht zwingen. Wir brauchen nicht meinen, dass wir jeden Gedanken, der uns in der Gemeinde, in der Versammlung kommt, gleich äußern müssen. Das bedeutet, dass jeder, der in der Gemeinde etwas sagen will, das bewusst und überlegt tut und nicht durch einen inneren Zwang veranlasst wird, über den wir dann keine Kontrolle mehr haben. So wirkt der Geist Gottes nicht. Die wichtige Frage, die wir uns dabei also stellen müssen, bevor wir etwas sagen, will ich wirklich die Gemeinde erbauen und den Herrn Jesus Christus groß machen oder suche ich vielleicht doch ein bisschen meine eigene Ehre? Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ja, ist denn jetzt Unordnung das Gegenteil von Frieden? Hier meint Paulus nicht die Unordnung, wie wir es kennen, wenn daheim nicht aufgeräumt ist, sondern das Wort Unordnung aus dem Griechischen, akatastasia, bedeutet auch Aufstand, Empörung, Zerrüttung, Aufruhr. Der Gottesdienst der Korinther war aber kein ordentlicher, friedlicher Gottesdienst. Es ging chaotisch zu. Es war unruhig und es gab keine Ordnung, keine Regelungen. Und jetzt sagt Paulus, so ist Gott nicht. Gott ist kein chaotischer Gott, bei dem alles drunter und drüber geht. Schauen wir uns nur mal seine Schöpfung an. Ordnung in Perfektion. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Tiere, Pflanzen, Wetter. Alles passt ganz genau. So ist Gott. Deswegen soll auch unser Gottesdienst ordentlich ablaufen. Ich habe am Anfang den Text in der Schlachter-Übersetzung gelesen. Da lesen wir in Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Ich denke aber, dass für diesen Vers die Übersetzung von Luther besser passt. Die ist dann folgende, Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Habt ihr den Unterschied gehört? Schlachter sagt, sondern des Friedens, Komma, und Luther sagt, sondern des Friedens, Punkt. Im Urtext gibt es nämlich keine Satzzeichen. Die wurden erst bei der Übersetzung gesetzt. Mit einem Komma wäre der Satz, wie in allen Gemeinden der Heiligen, auf die Tatsache bezogen, dass Gott ein Gott des Friedens ist und nicht der Unordnung. Das ist aber eine Eigenschaft Gottes. Natürlich hat er die immer und überall, egal in welcher Gemeinde. Deswegen macht es für mich mehr Sinn, einen Punkt zu setzen wie Luther und Vers 34 dann so zu beginnen, wie in allen Versammlungen der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeinde. Paulus sagt, in allen Gemeinden ist es so, also soll es auch in Korinth so sein. Aber das ist nicht Paulus einziges Argument dafür. Er begründet das ausführlich. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Die Frauen sollen schweigen. Und wer nicht weiß, was Schweigen bedeutet, dem gibt Paulus sofort die Erklärung. Schweigen bedeutet nicht reden. Jetzt gibt es oft die Ansicht, ja, mit nicht reden, damit ist ja Schwätzen oder nicht Tratschen gemeint. Das sollen die Frauen nicht machen, das ist ihnen nicht gestattet. Abgesehen davon, dass das die Männer auch nicht tun sollen, verwendet Paulus hier das griechische Wort für Reden, laleo. Das ist das gängigste Wort für Reden, wie eben bei uns Reden oder Sprechen. Laleo wird in Kapitel 14 24 Mal verwendet, und zwar jedes Mal, wenn es ums Reden geht. Ein Beispiel aus Vers 13, darum, wer in einer Sprache redet, laleo, betet, dass er es auslege. Oder Vers 19, aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden, laleo, mit meinem Verstand, um auch andere zu unterweisen, als 10.000 Worte in einer Sprache. Und jetzt am Kapitelende soll laleo plötzlich eine andere Bedeutung haben. Sehen, das passt nicht und dieses Argument hat weder Hand noch Fuß. Mit Schweigen ist also wirklich tatsächliches Schweigen gemeint, nicht zu reden. Wenn wir das aber jetzt so stehen lassen und unseren Gottesdienst anschauen, dann kommen schnell Fragen auf. Dürfen Frauen denn im Gottesdienst beten? Dürfen Frauen im Gottesdienst singen? Dürfen Frauen im Gottesdienst überhaupt begrüßen? Oder müssen Frauen wirklich, ohne ein Wort zu sagen, die Gemeinde betreten und wieder verlassen? Wie vorhin erwähnt, ist wirklich tatsächliches Schweigen gemeint. Die Frauen sollen wirklich schweigen. Aber die Frauen sind nicht die erste Personengruppe in unserem Text, die schweigen soll. In Vers 28 werden bereits die Sprachenredner aufgefordert zu schweigen. Und hier wird das gleiche Wort für Schweigen verwendet wie gerade eben in Vers 34, Sigao. Es meint also genauso tatsächlich Schweigen, aber nur dann, wenn kein Ausleger da ist. Das sind die Umstände, unter denen die Sprachenredner schweigen sollen. Und auch die Propheten werden in Vers 30 aufgefordert zu schweigen. Auch hier ist wieder das verwendete Wort Sigao. Aber nur dann, wenn ein weiterer Prophet aufsteht mit einer neuen Offenbarung Gottes. Dann sollte der Prophet schweigen. Das sind die Umstände, unter denen die Propheten schweigen sollen. Und dann in Vers 34 sollen die Frauen schweigen. Also stellt sich uns die Frage, unter welchen Umständen sollen denn die Frauen schweigen? In Vers 29 beginnt Paulus die Regeln für die Propheten. Vers 29, nur 2 oder 3, die anderen sollen auslegen. Vers 30, wenn noch einer eine Offenbarung hat, soll er schweigen. Vers 31, der Reihe nach. Vers 32, Selbstbeherrschung üben, keiner wird gezwungen zu reden. Vers 33 ist dann die Erklärung für Vers 31, der Reihe nach, weil Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Und Vers 34 geht dann immer noch ums Weissagen. Die Frauen sollen schweigen mit Bezug auf Vers 29, wo Paulus den Abschnitt auf das Weissagen beginnt. Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Die anderen sollen beurteilen. Wir haben am Anfang ja bereits gesehen, dass die Männer angesprochen sind. Also sind die anderen Männer, die gerade nicht weissagen, die sollen beurteilen. Aber wenn die Männer beurteilen, dann sollen die Frauen schweigen. Die sollen nicht beurteilen, sie sollen schweigen. Warum die Beurteilung so wichtig war, haben wir uns vorhin schon angeschaut. Es musste intensiv untersucht werden, ob die Weissagung wirklich Gottes Wort ist und mit den Schriften übereinstimmt, beziehungsweise ob sie dadurch bestätigt wird. In dieser Urteilung, habe ich gesagt, wurde festgelegt, was als Lehre gültig ist oder was abgelehnt wird. Aus dieser Aufgabe sollen sich die Frauen raushalten. Aber diese Anordnung lässt Paulus auch nicht einfach so stehen. Er begründet sie, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wo steht jetzt im Gesetz, damit sind die fünf Bücher Mose gemeint, dass die Frauen schweigen sollen? Ja, das finden wir nirgendwo. Gemeint ist aber auch, dass die Frau sich unterordnen soll. Das finden wir aus den Büchern Mose. Und Paulus nimmt da auch Bezug drauf in 1. Timotheus 2, wo er auch das Lehrverbot der Frauen ausspricht. Ich lese 1. Timotheus 2, Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Die Frauen sollen sich unterordnen, weil Gott zuerst den Mann und danach die Frau erschaffen hat. Aber Gott hat bewusst die Reihenfolge bei der Erschaffung der Menschen so gewählt. Dass die Frau sich unterordnen soll, ist keine Schikane und heißt auch auf gar keinen Fall, dass die Frau weniger wert ist. Unterordnung bedeutet niemals Abwertung oder persönliche Minderwertigkeit. In 1. Mose 1, im Vers 26 und 27 lesen wir: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Und Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Mann und Frau sind beide im Abbild Gottes geschaffen, weil Mann und Frau sind gleichwertig. Und in Galater 3 lesen wir, dass auch die Erlösung für Mann und Frau in gleicher Weise gilt. Mann und Frau sind vollkommen gleichwertig, aber trotzdem unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Rollen. Der Mann wird zuerst geschaffen und bekommt göttliche Aufträge. Er soll den Garten Eden bebauen und bewahren. Und er bekommt auch das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und dann lesen wir, dass zum ersten Mal etwas in der Schöpfung nicht gut war. Nämlich, dass der Mann alleine ist. Der Mann braucht eine Hilfe, eine Ergänzung. Aber diese Unterschiedlichkeit ist auch notwendig, denn der Mann braucht nicht noch einen weiteren Mann an seiner Seite, der das Gleiche kann wie er. Er braucht eine Ergänzung für das, was er nicht kann. Gott erschafft die Frau und danach bekommt sie den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, das ist nur möglich, weil Mann und Frau unterschiedlich sind und sich ergänzen. Das ist nur einer von vielen Punkten, wo Ergänzung stattfindet. Mit dieser unterschiedlichen Rollenverteilung hat Gott sich aber noch mehr gedacht. In 1. Korinther 11, Vers 3 lesen wir: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Gott ist das Haupt Christi. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Eine genauere Erklärung bekommen wir noch in Epheser 5, Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. An unseren Ehen soll also sichtbar werden, wie Gottes Beziehung zu uns ist, beziehungsweise zur Gemeinde. Das ist Gottes Gedanke dahinter, das ist Gottes Botschaft hinter der Unterordnung der Frau. Aber schauen wir uns dazu jetzt noch etwas genau an, was Unterordnung denn eigentlich ist. Unterordnung ist eine aus Liebe freiwillig eingenommene Stellung, darf niemals erzwungen werden. Die Frauen werden angesprochen, ordnet euch unter. Macht das, das hat eine geistliche Bedeutung. Und der Mann soll Verantwortung übernehmen. Er bekommt zuerst die Gebote Gottes. Er wird auch zur Verantwortung gezogen, als Eva von dem verbotenen Apfel isst und Adam dann davon gibt. Und Gott fragt: Adam, wo bist du? Der Mann hätte leiten sollen, aber er hat es nicht getan. Das führt zum Sündenfall, zur Unordnung, zum Chaos. Und nach dem Sündenfall werden die Rollen nicht mehr so gelebt, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, wie Gott es angeordnet hat. Männer leiten nicht mehr Frauen, sondern Männer fangen an, über Frauen zu herrschen. Aber in der Bibel finden wir keine Anweisung an Männer, die lautet: Ihr Männer, sorgt dafür, dass euch eure Frauen gehorchen und dass sie sich euch unterordnen. Die Aufforderung an die Frauen finden wir, wie gerade gelesen, in Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Die Verse danach haben wir auch gelesen, der Grund für die Unterordnung, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und dann kommt der Auftrag an die Männer, in Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Die Männer sollen ihre Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde liebt, hingebungsvoll, aufopfernd, bedingungslos. Und die Aufgabe der Frauen, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Das ist das Bild, das wiedergespiegelt werden soll. Vers 35 sagt dann weiter, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Auch Fragen stellen ist den Frauen nicht erlaubt, sie sollen ihre Männer fragen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Wichtig dafür ist jetzt, dass wir immer noch an dem Punkt der Beurteilung bzw. der Prüfung der Weissagungen sind. Wir erinnern uns, diese Prüfung war entscheidend und ausschlaggebend über die Lehre in der Gemeinde. Und hier sollten die Frauen sich jetzt eben nicht einmischen, sie sollen bei dieser Aufgabe schweigen. Sie sollten aber auch nicht die Beurteilung der Männer in Frage stellen oder hinterfragen, sondern daheim sollten sie dann ihre Männer fragen, warum habt ihr da und da so entschieden? In 2. Mose Kapitel sowieso steht doch. Und dann haben sie ihre Antwort bekommen. Und so konnten die Frauen dann lernen oder auch Anmerkungen dazu geben, aber so sollte das ablaufen, schreibt Paulus. Denn es ist schändlich, in der Gemeinde zu reden, schreibt er. Es ist nicht schändlich für eine Frau, wenn sie in der Gemeinde singt, wenn sie betet oder ein Zeugnis gibt. Aber es ist schändlich, wenn Frauen die Autorität der Männer öffentlich untergraben und die Entscheidungen der Männer öffentlich in Frage stellen und damit auch die Lehre in der Gemeinde beeinflussen. Die Aufgabe der Lehre in der Gemeinde, das heißt sowohl der Inhalt, was wird gelehrt, als auch das Lehren an sich, also die Aktion, wer gibt die Lehre weiter, hat Gott dem Mann gegeben. Die Männer sollen die Gemeinde leiten und ihr vorstehen und damit auch das leitende Wort in der Gemeinde haben. Deswegen spricht Paulus das auch so explizit aus, wie ich vorhin schon gelesen habe in 1. Timotheus 2, Vers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Dann mag ich noch eine kleine Ergänzung hinzufügen daran, dass die Frauen ihre Männer fragen sollen. Damit sind nicht nur die verheirateten Frauen angesprochen, auch nicht nur die Ehemänner. Jede Frau stand damals unter dem Schutz oder der Verantwortung eines Mannes. Das war eben entweder der Ehemann oder der Vater oder auch der Bruder. In der damaligen Kultur haben Frauen nicht einfach alleine gelebt, so wie wir es heute kennen. Unverheiratete Frauen haben nicht einfach ihr Elternhaus verlassen und sind ausgezogen. Und auch Witwen oder Geschiedene gingen in der Regel wieder zurück in ihr Elternhaus oder eben zu einem ihrer Brüder. Gemeint sind also nicht nur die Ehemänner, sondern die Männer, unter dessen Schutz die Frauen stehen, beziehungsweise die Verantwortung für sie tragen. Und genau darum geht es dabei, Verantwortung tragen. Es geht nicht nur darum, Frau und Kinder mit Essen und Kleidung zu versorgen, sondern die ganze Familie soll auch geistlich versorgt werden. Wir Männer stehen ganz klar in dieser Verantwortung. Das bedeutet, dass wir Männer uns dementsprechend auch gut auskennen müssen in Gottes Wort, damit wir die Fragen der Frauen beantworten können. Und dieser Verantwortung müssen wir uns auch stellen und nicht die Hände in den Schoß legen, wenn die Frauen Fragen an uns haben, das weiß ich jetzt aber auch nicht, geh mal lieber zum Philipp oder zu einem der Ältesten, die werden dir das dann schon sagen. Sondern dann heißt es Ärmel hochkrempeln, das Wort Gottes studieren und schauen, dass wir eine Antwort finden. Natürlich kann man trotzdem da an seine Grenzen kommen und nicht alles wissen. Und es ist dann auch in Ordnung, wenn man sich Hilfe von anderen Brüdern holt. Aber der Mann soll die erste Anlaufstelle für Fragen der Frauen sein. Paulus ist jetzt mit den Regeln für den Gottesdienst erstmal fertig. Aber Paulus wusste, dass diese Verse Potenzial für heftigen Gegenwind und Widerspruch haben. Deswegen stellt Paulus jetzt erstmal zwei ironische Fragen. Vers 36, oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Er sagt, habt ihr denn als Gemeinde in Korinth das Wort Gottes geschrieben? Kommt das Wort Gottes denn von euch? Oder habt nur ihr als Gemeinde in Korinth das Wort Gottes empfangen? Oder eine Offenbarung, die etwas anderes sagt und alle anderen kennen sie noch nicht? Das sind wie gesagt ironische Fragen. Nein, haben sie natürlich nicht. Diese Anweisungen sind nicht Paulus private Ansichten. Es ist auch keine freundliche Bitte, sondern es sind Gebote des Herrn. Vers 37, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Jeder, also der sich für einen Propheten hält oder wer meint, irgendwie geistlich zu sein, also jemand, der sich vom Geist Gottes leiten lässt, der wird verstehen, dass diese Worte Gebote Gottes sind. Und dann kommt Vers 38, wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Die Elberfelder Übersetzung dazu ist, wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Wer das jetzt also nicht checkt, dem kann Paulus auch nicht mehr helfen. Wer nach dieser Argumentationsdichte immer noch nicht versteht oder eben nicht verstehen will, soll ruhig seinen eigenen Weg gehen. Es ist verschwendete Energie, zu versuchen, so jemanden noch von Gottes Geboten zu überzeugen. In Vers 39 spornt Paulus die Korinther nochmal an zum Weissagen. Und auch die Sprachenrede soll nicht verhindert werden, wenn denn die Regeln befolgt werden. Und Paulus beendet diesen Abschnitt mit den Worten, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und ich hänge nochmal Vers 26 dran, also einen Teil davon, alles lasst zur Erbauung geschehen. Also lasst alles anständig und ordentlich zugehen, damit die Gemeinde erbaut wird. Das war jetzt ziemlich viel Input und ich versuche mal in aller Kürze das Ganze nochmal kompakt zusammenzufassen. Wir haben gesehen, dass die Brüder, also die christlichen Männer, angesprochen sind. Sie sollen den Gottesdienst so ausrichten, dass die Gemeinde erbaut wird, dass die Gemeinde Nutzen davon hat. Dafür hat Paulus einige Anweisungen geschrieben, damit der Gottesdienst ordentlich abläuft und nicht chaotisch wie bei den Korinthern. Besonders wichtig dabei war die Prüfung der Weissagung. Es musste untersucht werden, ob die Weissagung tatsächlich eine Offenbarung Gottes war und ob sie mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und auch hier sind die Männer angesprochen. Auch das ist Aufgabe der Brüder. Die Frauen aber sollen schweigen, bezieht sich auf diese Urteilung, durch die dann die Lehre für die Gemeinde festgesetzt wurde. Frauen sollen sich unterordnen und nicht die Autorität der Männer untergraben, indem sie die Lehre in Frage stellen oder selber beginnen zu lehren. Das leitende Wort im Gottesdienst sollen immer noch die Brüder haben. Frau und Mann sind gleichwertig, haben wir gesehen, aber sie sind unterschiedlich und haben dementsprechend unterschiedliche Rollen. Die Unterordnung der Frau dem Mann gegenüber soll das Verhältnis Christi zur Gemeinde widerspiegeln. Christus ist das Haupt der Gemeinde und so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, soll sich auch die Frau dem Mann unterordnen. Der Mann aber soll die Frau lieben, so wie Christus die Gemeinde liebt, hingebungsvoll, aufopfernd, bedingungslos. Das ist das Bild, das damit widergespiegelt werden soll. In diesem Sinne, lasst alles anständig und ordentlich zugehen, damit auch wir als Gemeinde erbaut werden. Amen.